Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. In Ägypten begehen Hunderttausende den Jahrestag der Revolution. Bei uns erzählen Aktivisten vom Auf und Ab des vergangenen Jahres, zum Beispiel Riham. Statt würdevoll behandelt, wurde die Studentin geschlagen und gedemütigt. Ein Jahr ägyptische Revolution, unser Schwerpunkt. Die Schulden- und Finanzkrise hat Davos erreicht, jedenfalls thematisch. Das World Economic Forum ist eröffnet, unter anderem mit einer Kapitalismusdebatte.
If you travel the world, you'll find places where the aspiration is to go to capitalism, because it has lifted millions and hundreds of millions of people out of poverty. So maybe it's not the philosophy itself, it's the way we execute it.
Nicht der Kapitalismus als Idee sei das Problem, sondern vielleicht, wie wir ihn umsetzten. Dann der britische Premierminister David Cameron steht unter Druck. Antieuropäische Kräfte zu Hause torpedieren den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und Bergbauer Neff bessert seine Kasse auf.
Also da haben wir jetzt die ganze Familie Trauten. Wenn ihr jetzt den Fächer seht, den er macht mit dem Schwanz, könnt ihr euch vorstellen, woher die können. Die Indianer sehen nämlich gerade ähnlich aus, oder?
Nämlich als Touristenführer auf seinem eigenen Hof. Ein Abstecher nach Urnäsch. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. In Kairo und anderen ägyptischen Städten sind die Straßen voller Menschen. So ähnlich hatte das auch vor genau einem Jahr ausgesehen, als die Ägypterinnen und Ägypter sich nicht mehr einschüchtern ließen und nach 3 Jahrzehnten das Ende der autokratischen Herrschaft forderten. Mit Erfolg. Am 11. Februar stürzte dann Präsident Mubarak. Inzwischen regiert das Militär. Die Generäle, die das Sagen haben, inszenieren den heutigen Jahrestag denn auch als Volksfest. Ich fragte Irene Meyer kurz vor der Sendung, wie sieht es aus auf dem Tahrirplatz, wo alles begann?
Ganz ähnlich wie vor einem Jahr. Der Tahrirplatz ist voll von Menschen. Die Straßen im Zentrum Kairo sind es auch. Und auch in anderen Städten Ägyptens wurde sehr stark mobilisiert. Es sind große Kundgebungen im Gang.
Das ist ja heute ein offizieller Feiertag. Wird da tatsächlich gefeiert?
Also feiern tun vor allem die Muslimbrüder und Salafisten, das heißt die Islamisten, die die Parlamentswahlen gewonnen haben. Sie haben hier eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht. Anders sieht es bei der Demokratiebewegung, bei den Aktivisten aus. Sie feiern ganz bewusst nicht. Sie verstehen diesen Tag als Start in eine neue Phase der Revolution. Sie sagen, die Ziele der Revolution seien noch nicht erreicht. Sie fordern auch heute den Rücktritt des regierenden Militärrates. Und sie verlangen vor allem Gerechtigkeit für die Opfer der Revolution, das heißt, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden.
Aber auch die Aktivisten haben doch einiges erreicht, zum Beispiel auch, dass jetzt nach 30 Jahren der Ausnahmezustand aufgehoben wurde.
Der Ausnahmezustand wird aber nur zum Teil aufgehoben. General Tantawi, der Vorsitzende des Militärrates, hat gestern betont, die Notstandsgesetze könnten und würden jederzeit wieder angewendet gegen sogenannte Randalierer. Und da werden viele misstrauisch, denn Randalierer hat der Militärrat im vergangenen Jahr immer wieder die Aktivisten und Revolutionäre genannt, wenn er eine Demonstration mit Gewalt niederschlug.
Also vieles bleibt noch zu erreichen. Wieso ist denn die Revolution ins Stocken geraten?
Ich glaube, es ist nicht nur ins Stocken geraten, es ist von Anfang an vieles schiefgelaufen. Die Aktivisten haben geglaubt, dass mit dem Sturz Mubaraks die Demontage des ganzen Regimes eingeleitet wäre, dass das der erste Schritt sei. Die Generäle auf der anderen Seite haben das anders gesehen. Sie haben Mubarak geopfert oder fallen gelassen, um das alte Regime, um seine ganzen Strukturen zu retten. Sie wollten mit dem Rücktritt Mubaraks die Aktivisten zufriedenstellen, sie wollten aber danach im selben repressiven Stil weiterregieren. Und das funktioniert eben nicht.
Irene Meyer in Kairo. Sie wollte auch wissen, wie die Revolutionäre dieses letzte Jahr erlebt haben. 3 von ihnen erzählen davon, das aber erst nach den Nachrichten, denn die hat jetzt Georg auf der Mauer.
In Davos ist das 42. Weltwirtschaftsforum eröffnet worden. Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf rief die versammelten Politiker und Wirtschaftsführer zu raschem und entschlossenem Handeln auf. Den Staaten drohten große finanzielle Belastungen, weil die Bevölkerung immer älter werde. Die derzeitige Schuldenkrise sei dafür nur ein Vorgeschmack, so Widmer-Schlumpf. In der Haupteinkaufsstraße von Davos demonstrierten am Nachmittag Globalisierungskritiker und forderten schärfere Regeln für die Konzerne in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt. Der Bundesrat will Klarheit darüber, wie die Aufsicht über die Schweizerische Nationalbank funktioniert. Er lässt dazu ein Gutachten erstellen vom Rektor der Universität Luzern. Der Gutachter soll darstellen, wie die Aufgaben und die Verantwortung im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Nationalbank geregelt sind. Zudem soll er aufzeigen, wie die geltenden Regeln allenfalls angepasst werden sollen. Der Bundesrat sagt Nein zur sogenannten Cleantech-Initiative. Die Volksinitiative verlangt, dass der Energiebedarf der Schweiz ab 2030 mindestens zur Hälfte aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. Der Bundesrat argumentiert, sein Vorschlag zur Energiestrategie 2050, der kommenden Sommer vorgestellt werden soll, erfülle die Zielsetzungen der Initiative weitgehend. Der Bundesrat will sich nicht vom Volk wählen lassen, empfiehlt die SVP-Volksinitiative Volkswahl des Bundesrats ohne Gegenentwurf zur Ablehnung. Die Wahl der Regierungsmitglieder durch die Bundesversammlung habe sich bewährt. Eine Änderung des Wahlverfahrens sei deshalb nicht angebracht, argumentiert der Bundesrat. Die Schotten sollen im Herbst 2014 darüber abstimmen können, ob sie einen unabhängigen Staat bilden wollen. Diesen Plan hat der schottische Regierungschef Alex Salmond vorgestellt. Salmond will nun ein Vernehmlassungsverfahren durchführen, um zu klären, ob es bei der Abstimmung eine alternative Frage geben soll. Nämlich mehr Autonomie für Schottland innerhalb von Großbritannien. Die britische Regierung ist mit einer Abstimmung zu Schottlands Unabhängigkeit grundsätzlich einverstanden. Sie will aber die Frage respektive die Regel dazu selber festlegen und dies nicht den Schotten überlassen. In der Europäischen Union sollen persönliche Daten besser vor Missbrauch geschützt werden. Die EU-Kommission hat dazu Vorschläge publiziert, die sich nicht nur an Behörden wie die Polizei richten, sondern auch an private Unternehmen. So sollen persönliche Daten in soziale Netzwerke gelöscht werden, wenn dies verlangt wird. Zudem soll der Zugang zu eigenen persönlichen Informationen erleichtert werden. Die Deutsche Post und die Belgische Post haben nach Ansicht der EU-Kommission zu Unrecht Subventionen erhalten. Brüssel fordert nun, dass die betroffenen Konzerne das Geld dem Staat zurückzahlen. Bei der Deutschen Post ist von bis zu 1 Milliarde Euro die Rede. In Belgien sollen es über 400 Millionen gewesen sein. Die Deutsche Post will gegen den Entscheid klagen, wie sie bekannt gab. Gegen den amtierenden Genfer Regierungsrat Mark Müller wird eine Strafuntersuchung eingeleitet. Dies hat der Generalstaatsanwalt angekündigt. Der Genfer Baudirektor war zuvor wegen einer Auseinandersetzung in einem Nachtclub vernommen worden, wo er in der Silvesternacht einen heftigen Streit mit einem Barmann hatte. Vor 10 Tagen hatte Müller den Vorfall öffentlich bedauert. Einen Rücktritt aus dem Regierungsrat lehnte er ab. Auf den Solothurner Hausberg Weißenstein kann eine neue Seilbahn gebaut werden, wenn es nach dem Willen der Behörden geht. Das zuständige Bundesamt für Verkehr hat dem 12-Millionen-Projekt die Konzession erteilt. Die alte Sesselbahn könne nicht mehr auf den heutigen Sicherheitsstandard gebracht werden, so wie es etwa der Heimatschutz wünsche, hieß es zur Begründung. Die alte Bahn war vor 2 Jahren stillgelegt worden, sie gilt als kulturhistorisch wertvoll. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.073 Punkten minus 1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.620 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2081 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,16 Rappen. Das Wetter. Über dem Flachland liegen im Norden zuerst noch einige Hochnebelfelder, sonst scheint zeitweise die Sonne. In den Alpen und im Süden scheint den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden um 5, im Süden 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Die wichtigsten Daten in Kurzform. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland vor der Verzweigung Hagnau Stau oder stockender Verkehr. Und dann weiter in der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen und auf dem Westring ab Urdorf Süd. Sowie in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Sempach und Zursee. Und auf der A4 und der A4a vor der Verzweigung Blegi. Und auf der A14 zwischen Buchrain und Emmen Süd.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Es geht nach Davos, wo die vielen Debatten und Stimmen gehört werden wollen am World Economic Forum. Eine aus Indien sticht besonders heraus, Raghuram Rajan, ein sehr renommierter Ökonom. Dann, die Briten verlangen Reformen im Europarat.
The decision made at the national level should be treated with respect.
Aber sie wollen vor allem, dass die Entscheide in London respektiert werden. Die Buchpreisbindung gilt, außer sie gilt nicht. Alles unklar. Eine seltsame Abstimmungsvorlage steht da an. Und Familie Oesch trifft Familie Truthahn. Bergbauer Neef ermöglicht diese Annäherung. Zuerst aber nach Ägypten. Was für Bilder, die uns vor einem Jahr von dort erreichten. Bilder des Aufstandes, der Revolution. Das begann genau heute vor einem Jahr. Die Menschen wagten sich nach 30 Jahren Diktatur auf die Straße und sie erreichten am 11. Februar den Sturz von Präsident Mubarak. Doch die Zeit, die kam, war ernüchternd für die Revolutionäre. Heute regiert eine Militärjunta und Islamisten dominieren das neue Parlament. Geblieben sind Repressionen und das alte Regime. Was denken und fühlen nun jene, die den Aufstand lancierten und ihn mit allen Risiken trugen? Die jungen Aktivisten. Irene Meyer hat drei von ihnen in Kairo zum Gespräch getroffen.
Zuerst Fatih.
بفتكر في 25 نزول الناس.
Der 25. Januar war für mich wie ein Wunder. Ich sehe sie noch vor mir, diese Massen von Menschen, erinnert er sich. Aus dem Nichts seien Hunderttausende aufgetaucht. Dieser Moment, eingestanzt im Gedächtnis, in dem er begriffen habe, jetzt wäre sein Traum Wirklichkeit. Riham hört zu. Für sie hat der Moment des Glücks ein anderes Datum.
Der
11. Februar, als Mubarak stürzte, da war ich glücklich, sagt die junge Frau mit dem schwarzen Lockenkopf. Als der Aufstand begann, habe sie das alles von außen betrachtet, ohne jedes politische Bewusstsein. Dann aber, nach ein paar Tagen, sei sie auf den Tahrirplatz gegangen, sie sei erwacht und seitdem Teil der Revolution. Khaled formuliert seine Erinnerung weniger persönlich. Für mich ist der 25. Januar 2011 die Trennungslinie zwischen der Unterdrückung und der Möglichkeit zur Freiheit, sagt der Journalist. Da sitzen sie ein Jahr später und blicken zurück, mit Erfahrungen, die sie tief verändert haben. Man spürt es im Gespräch mit ihnen. Nachdenklich sind sie. Khaled, links, politisch engagiert seit langem und Kandidat bei den Parlamentswahlen, ist der Pragmatische unter ihnen. Illusionen habe er früh begraben, sagt er. Erinnern Sie sich an den Tag im Februar, als das Mubarak-Regime seine Anhänger mit Kamelen auf den Tahrirplatz schickte gegen die Demonstranten. Wir konnten diesen brutalen Angriff abwehren. Wir waren stärker, sagt Khaled. Unmittelbar danach hätten die amerikanische Regierung und die Spitze der ägyptischen Armee die Revolution gelobt und sich auf die Seite der Demonstranten geschlagen. Der beste Weg, eine Revolution zu zerstören, ist sie zu umarmen, vorzugeben, du seist mit den Revolutionären, obwohl du etwas ganz anderes im Schilde führst, sagt Khaled. Für ihn sei damals klar gewesen, dass sich die Ziele der Demonstranten nicht mit denen der USA und ihrer Sorge um Israel und mit denen der ägyptischen Generäle deckten. Für Fatih, den Idealisten, der schon als Jugendlicher gegen das Mubarak-Regime Widerstand leistete und mehrfach Haft und Misshandlung durch Mubaraks Geheimpolizei erlebte, hatte das Jahr der Revolution viele Hochs und Tiefs. Manchmal fühlte ich mich wie ein König, frei, groß, stark und dann wieder wie ein wertloses Nichts, sagt er. Und dann spricht Riham. Sie haben mich so verletzt dieses ganze Jahr, beleidigt und niemand hörte mich, hörte uns, sagt die Studentin und sie schlingt die Arme noch fester um ihren Körper, als ob sie frieren würde in ihrem dicken Pullover. Ich dachte, ich sei jetzt ein Mensch, dessen Würde respektiert wird, der sagen darf, wer er ist und was er will. Aber es ist nicht so. Im Gegenteil, sie haben mich geschlagen und gedemütigt. Riham starrt auf den Boden. Das Gespräch verstummt. Die Studentin in Kairo ist eine jener Aktivistinnen, die Mitte Dezember brutal von Soldaten misshandelt wurde. Sie ist mit anderen Frauen auf den Bildern, die um die Welt gingen und überall Empörung auslösten. Die Schläger fügten ihr Kopfverletzungen zu. Würde, Brot, Gerechtigkeit und Freiheit. Das war das Verlangen der Revolutionäre am 25. Januar 2011. Es ist es bis heute. Immer wieder neue, erschreckende Gewalt und Repression der Militärjunta konnten es ihnen im Lauf des Jahres nicht austreiben. Aber die Generäle entschieden über die Zukunft Ägyptens ohne jene, die für diese Zukunft einen hohen Preis riskierten oder bezahlten, ohne die jungen Aktivisten. Heute dominieren Islamisten, unter ihnen auch sehr Radikale, das Parlament des neuen Ägyptens. Dort, wo Khaled, der linke, säkulare junge Journalist, sitzen und mitbestimmen wollte. Für eine Wahlkampagne hatte er aber gar keine Mittel zur Verfügung, im Gegensatz zu den gut organisierten Muslimbrüdern. Er wurde nicht gewählt. Das ist nicht das Ende der Welt, sagt Khaled, betont cool. Ich werde weiter politisch kämpfen für soziale Gerechtigkeit und gegen die Armut, sagt Khaled. Und ebenso abgeklärt versucht sich Fatih zu geben, wenn er sagt, die Islamisten würden sich sehr schnell entlarven. Wir werden sie beobachten und wenn sie die Werte der Revolution verraten, werden wir reagieren, sagt der junge Ägypter, der vor ein paar Wochen seine Arbeit verloren hat. Der Militärrat hat neben vielen anderen NGOs auch die Menschenrechtsorganisation schließen lassen, bei der Fatih angestellt war. Die NGOs arbeiteten gegen das Interesse Ägyptens, behaupten die Generäle. Am 25. Januar 2012 wirken Fatih, Riham und Khaled, als müssten sie die Realität, wie sie heute ist, ausblenden, um sie überhaupt zu ertragen. Sie stehen mit leeren Händen da, Gewinner sind andere. So sieht es aus, sagt Riham. Und ja, sie sei nervös, konfus, wisse nicht, wie es weitergehe. Aber das sei nicht alles.
I'm proud.
Ich bedauere nichts, nicht die Erfahrung und nicht den hohen Preis, den ich bezahlt habe. Ich werde nie mehr aufhören, für meine Würde zu kämpfen. Ich will als Mensch behandelt werden, sagt Riham. Sie habe gelernt, mutig zu sein. Und ja, sie sei stolz. Und genau das sei es, fügt Khaled an. Solange wir wissen, was wir wollen, geben wir die Revolution nicht auf. Und dies sage er ohne jede Illusion.
Das war Irene Meyer mit ihrem Beitrag aus Kairo. Für ein paar Tage ist Davos wieder der Nabel der Welt. Die Anziehungskraft des World Economic Forums ist ungebrochen. Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie, die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft, um sich an Diskussions- und Networking-Runden auszutauschen. Bundespräsident Evelyn Wittmer-Schlumpf nutzte ihre Eröffnungsrede dazu, den versammelten Wirtschafts-, Polit- und Wissenschaftsvertretern ins Gewissen zu reden.
I'm deeply convinced that we must act now for the future. We must not burden the young with problems we have created.
Sie mahnte die Anwesenden, die großen Probleme wie etwa die Schuldenkrise jetzt anzupacken und die Probleme nicht auf die nächste Generation abzuwälzen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel doppelte kurz darauf nach, es gebe noch viel zu tun. Die Schuldenkrise zu lösen sei nur eins von drei Problemen.
Es ist aber zweitens deutlich geworden, und das ist mindestens so wichtig, dass wir eine Schwierigkeit haben in der Wettbewerbsfähigkeit in einigen der europäischen Länder. Und es ist, das ist noch schwieriger zu bewältigen, klar geworden, dass insbesondere in dem Bereich, in dem wir eine gemeinsame Währung haben, in dem die Wirtschafts- und Währungsunion so weit fortgeschritten ist, dass man sich für den Euro entschieden hat, fehlen politische Strukturen, damit das Ganze richtig funktionieren kann.
Geht es nach den Organisatoren des WEF, sollen in den nächsten paar Tagen neue Modelle diskutiert werden, wie die Welt ein bisschen besser, gerechter, nachhaltiger funktionieren kann. Entsprechend drehte sich die allererste Debatte des WEF um den Kapitalismus. Aus Davos, Peter Vögerli.
Unter dem schweren Schnee von Davos wird es grundsätzlich. Bei der Eröffnungsdebatte des WEF sitzt niemand geringerer als der Kapitalismus persönlich auf der Anklagebank.
I mean, I understand this is a debate about who's the villain, who's the culprit. And maybe the culprit is capitalism.
Es geht hier um ein Scherbengericht. Ich verstehe das sehr wohl. Und vielleicht ist der Sündenbock der Kapitalismus, sagte Ben Verwaayne, CEO des Kommunikationskonzerns Alcatel-Lucent. Doch der Freispruch folgte auf dem Fuß.
Well, if you travel the world, you'll find places where the aspiration is to go to capitalism, because it has lifted millions and hundreds of millions of people out of poverty. So maybe it's not the philosophy itself, it's the way we execute it.
Kapitalismus sei vielleicht in Westeuropa und den USA in der Kritik. Viele Länder dieser Welt seien aber hungrig nach einem Wirtschaftssystem, das hunderte Millionen Menschen erfolgreich aus der Armut geholfen habe, so Verrain. Und unvermittelt saß nicht mehr der Kapitalismus, sondern der westliche Nationalstaat auf der Anklagebank. Wir sind nicht gegen staatliche Regulierungen des Finanzsektors an und für sich, sagte beispielsweise David Rubenstein, CEO der Carlyle Group, einer der größten Private Equity Gesellschaften der USA, sondern gegen die mangelnde Klarheit und die Widersprüchlichkeit der Regulierungen durch die Regierungen.
Yes, we don't mind regulations in the business world. We think regulations are appropriate, but tell us what they are in a reasonable period of time in a simple way so we can actually operate in under what the government wants us to do. Right now, many people in the business world think that we don't know what the government really wants us to do.
Die Regierungen seien zu feige gewesen, um nach der Finanzkrise die Auswüchse des Kapitalismus zu bändigen, ergänzte Gewerkschaftsvertreterin Sharon Burrow.
Governments were too coward. You remember them saying at the height of 2008-09, never again. Guess what? Inaction.
Und schließlich, Regierungen seien noch immer wie vor 100 Jahren organisiert, kritisierte Verrain.
Governments are still organized as they were in 1912. I think the real uncomfortable truth is that we think that we take decisions on a national level.
Die wahre Krise sei aber, dass noch immer so getan werde, als ob Entscheidungen auf nationaler Ebene fielen. In Tat und Wahrheit habe sich das Geschehen durch das Internet auf die globale und lokale Ebene verlagert.
So there is a handshake between global and local, but unfortunately we still have the assumption that everything has to be translated on the national level.
Die zweite These des Eröffnungspodiums war, dass nicht der Kapitalismus insgesamt, sondern das Wirtschaftssystem des Westens gefährdet sei.
I think we've got about 3 to 4 years in the West to improve the economic model we have, and if we don't do that soon, I think that we've lost the game in competing against emerging market capitalism or state capitalism.
Wir haben noch etwa 3 bis 4 Jahre Zeit, so David Rubenstein, bevor wir von den Schwellenländern und dem chinesischen Staatskapitalismus überflügelt werden und viele Jobs verlieren. Und der Kampf um die Jobs sei der große Krieg der Gegenwart. Der Westen habe sich nach dem Ende des Kalten Krieges auf den Lorbeeren ausgeruht und nicht realisiert, dass er im Zuge der Globalisierung plötzlich mit der gesamten Welt in Konkurrenz stand. Zwar habe der Kapitalismus den Zyklus von Aufschwung und Krise und die Ungleichheit zwischen Arm und Reich nicht zu durchbrechen vermocht, analysierte Rubinstein, aber, so ergänzte Verrain, in Davos, sprich im Westen, rede man zwar von Untergang und vom Ende des Kapitalismus, nicht aber im Rest der Welt.
We talk about doom and gloom here in Davos. If you would go to Brazil today and you would talk about where the world is, they have a very different view.
Am WEF in Davos debattieren viele angesehene Ökonomen mit. Einer davon ist der Inder Raghuram Rajan. Er war früher Chefökonom des Internationalen Währungsfonds und lehrt heute an der Universität in Chicago. Der Universität der berüchtigten Chicago Boys und Milton Friedman, die die fast grenzenlose Freiheit des Marktes propagierten. Doch die Chicago Boys, das war gestern, sagt Rajan. Priscilla Imboden hat mit ihm gesprochen.
Raghuram Rajan ist ein nachdenklicher, zurückhaltender Mensch, keiner, der Patentlösungen propagiert. Er liefert aber eine Analyse, die weitaus Beachtung genießt. Gierige Banker seien höchstens ein Symptom, sagt er. Die Risse im System lägen tiefer. Die wachsende Kluft zwischen Reich und Arm in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel, sagt der ehemalige Chefökonom des Internationalen Währungsfonds. Das sei der Grund gewesen, weshalb die Verschuldung so stark angestiegen sei. Die Reaktion der Politiker war nämlich, ihre Wählerschaft mit billigen Krediten bei der Stange zu halten.
So I think credit was the easy answer to the lack of growth.
Das war die einfache Antwort auf stagnierende Einkommen des Mittelstandes. Die Politik schuf Anreize für billige Kredite für Hauseigentum. Die Finanzwelt sprang ein, machte aus den Krediten komplizierte Finanzinstrumente, verkaufte sie zu immer höheren Fantasiepreisen, bis die Blase platzte. Sie sei mitschuldig an der Krise, sagt Rajan. Doch die Finanzwelt sei in gewissem Maße auch dazu angestiftet worden. Sie konnte davon ausgehen, dass sie von den Regierungen gerettet würde. Und dieser Fehlanreiz bestehe weiter, sagt Raghuram Rajan. Die Notenbanken seien daran, mit der Tiefzinspolitik diesen Fehler zu verewigen.
Instead, what is happening is, with interest rates so low, these guys are going out and making financial investments. anticipating that rates will be low for a long time, they're going out on the risk curve.
Statt das Geld in Form von Krediten der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, würden die Banken es für eigene Finanzinvestitionen einsetzen. Sie könnten darauf zählen, dass die verängstigten Politiker ihnen auf absehbare Zeit billiges Geld zur Verfügung stellen würden. Gleichzeitig würden die Regierungen mit Stimuluspaketen versuchen, den Konsum kurzfristig hochzuhalten.
To some extent you could argue that the problems in the West are precisely that, not facing up to the true structural problems. But borrowing from the future, either via the households.
Das Problem der westlichen Welt sei, dass man, statt die wahren Probleme langfristig anzugehen, sie mit Schulden zulasten der Zukunft zuzudecken versuchte. Wohin das führe, zeige sich in Griechenland. Steigende Arbeitslosenraten setzen die Regierungen unter Druck, vor allem dort, wo die soziale Absicherung schwach sei.
One of the pressures on the government is because unemployment is extremely painful. Certainly in the United States, you lose your job, you lose your health insurance, and you know when you've been saving little, you have nothing.
In den USA sei es ein Desaster, ohne Job dazustehen, da es fast keine Arbeitslosenunterstützung gebe und auch die Krankenversicherung oft mit der Stelle wegfalle, fänden sich die Menschen schnell auf der Straße wieder.
Both from the humanitarian perspective, as well as from getting better government policies, wouldn't it make sense to in a sense have a basic minimum safety net?
Aus humanitärer Sicht und auch um eine langfristigere Politik zu ermöglichen, sei ein besserer Sozialstaat wünschbar, sagt Raghu Rajan von der Chicago University. Jetzt sei die Politik getrieben von den kurzfristigen Problemen. Und sie verfüge über wenig Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. In der Krise der 30er Jahre hatte die Finanzwelt vor allem das Einsehen. Die Politik habe damals schneller reagiert und die Banker bestraft, erklärt Rajan. Das sei diesmal nicht geschehen.
From the politicians' side, I think there was too little sense of how this would play out in public.
Die Politiker dachten, dass die Leute das vergessen würden, sagt Rajan. Doch wenn so viel Steuergeld für die Finanzwelt ausgegeben werde und gleichzeitig Arbeitslosigkeit grassiere, so sei Occupy Wall Street das Resultat. Diese Bewegung und auch die Tea Party-Bewegung in den USA hätten aber nur populistische Antworten auf die Krise.
The Tea Party says government is in bed with the capitalists, get rid of government. The Occupy people said government is in bed with the capitalists, get rid of the capitalists. This is sort of the old.
Die Tea Party Leute sagten, die Regierung ist mit den Kapitalisten ins Bett gestiegen, schafft die Regierung ab. Die Occupy Wall Street Leute sagten das gleiche, fordern aber das Ende des Kapitalismus. Die Antwort liege aber dazwischen, sagt der Chicagoer Ökonom Raghu Rajan. Es gelte, das Zusammenspiel zwischen Staat und freier Marktwirtschaft wieder ins Lot zu bringen.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Und mit den Berichten aus Davos ist es 18.28 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Londons Auftritt in Straßburg, einer merkwürdigen Abstimmungsvorlage und Familie Oeschs Besuch beim Bergbauern. Der Europarat beginnt das Jahr unter außergewöhnlichen Umständen. Eben erst hat London den Vorsitz in Straßburg übernommen, doch ausgerechnet aus konservativen Kreisen Großbritanniens kommen scharfe Angriffe gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und der ist das mächtigste Instrument des Europarats. Einige Briten wollen sogar die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen und damit dem Europarat den Rücken kehren. Soweit will Premierminister David Cameron vorläufig nicht gehen, doch er forderte heute in Straßburg eine grundlegende Reform des Gerichtshofs. Aus Straßburg, Fredrik Steiger.
Der Grat war schmal für Premierminister David Cameron in Straßburg, als er das britische Präsidialhalbjahr eröffnete. Zum einen musste er seine Wähler zu Hause bedienen. Er tat das, indem er betonte, sein Land brauche keine Nachhilfestunden punkto Menschenrechte. Seit Jahrhunderten seien die Briten geprägt vom Glauben an Freiheit und Recht.
These beliefs have animated the British people for centuries and they still animate us today.
Zum anderen wollte er einen Eklat vermeiden. Großbritannien als Gründungsmitglied bleibe im Europarat. Ja, wolle bei dessen Reform gar eine Schlüsselrolle spielen. Unbestritten ist, gerade der Gerichtshof für Menschenrechte mit inzwischen über 150.000 hängigen Klagen muss effizienter werden. Doch Reformen wurden bereits eingeleitet, und zwar vor 2 Jahren unter dem Vorsitz der Schweiz. Camerons Reformvorschläge jedoch provozieren. Er verlangt nämlich de facto einen Freibrief für Länder wie Großbritannien. Als Musterschüler punkto Menschenrechte sollen sie kaum noch verurteilt werden. Straßburg solle sich auf die wahren Probleme und Problemstaaten konzentrieren.
The court should deal with the most serious violations of human rights.
Cameron meint natürlich, auch wenn er sie nicht namentlich nennt, Länder wie Russland, die Ukraine oder die Türkei. Für die meisten Mitgliedstaaten ist eine solche Zweiklassengesellschaft inakzeptabel. In diesen Minuten muss sich Cameron deshalb im Rat heiklen Fragen stellen. Solche kündigte etwa die Leiterin der Schweizer Europaratsdelegation, Liliane Maury-Pasquier, schon vor Camerons Auftritt an.
Ça peut être assez critique, oui. On ne croit pas que des personnes qui vont s'adresser à lui vont se montrer particulièrement intimidées ou impressionnées parce que c'est David Cameron.
Und Michael O'Boyle vom Gerichtshof betont, auch in Ländern wie Großbritannien gebe es ernsthafte Menschenrechtsverletzungen. Er erinnert an die Verweigerung der politischen Rechte für Häftlinge oder die Antiterrorgesetze. Hartgesottene britische Konservative jedoch lehnen, wie die Schweizer SVP, europäische Richter grundsätzlich ab. Großbritannien sei keine Bananenrepublik, die von fremden Richtern bevormundet werden müsse, sagt der konservative Abgeordnete Martin Vickers.
This country is not some sort of banana republic that needs overseeing from what my constituents would regard as a foreign court.
Und sein Parteikollege Martin Callanan.
I have no problem with withdrawing from the convention if that's what's required.
London solle ruhig die Menschenrechtskonvention kündigen. Damit stünde Großbritannien beim Europarat abseits, wie sonst bloß noch die Diktatur Weißrussland. Mit der Gelassenheit des seit kurzem pensionierten Gerichtspräsidenten in Straßburg, meint Jean-Paul Costa, zwar würden britische Boulevardmedien und konservative Kreise die Spannungen anheizen, doch blicke man zurück, stelle man fest.
Si vous regardez l'histoire depuis 50 ans, le seul pays qui a quitté la convention, c'était la Grèce au moment de la dictature des colonels.
In mehr als 50 Jahren habe einzig Griechenland unter der Militärdiktatur dem Europarat den Rücken gekehrt und auch nur vorübergehend. Er will deshalb glauben, dass sich in London die Wogen wieder glätten.
Fredrik Steiger aus Straßburg über den britischen Auftritt vor dem Europarat. Und ich bin jetzt verbunden mit Martin Aliot, unserem Großbritannien-Korrespondenten. Der soll uns sagen, was hinter diesem britischen Auftritt steckt. Martin Aliot, wir haben David Cameron gehört. Wie glaubwürdig ist er als Kämpfer für grundsätzliche Reformen dieses Gerichts?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Herr Cameron schlaflose Nächte wegen der Reformbedürftigkeit des Straßburger Gerichts verbringt. Die Motive für diese Rede sind innenpolitisch. Cameron will weniger Einmischungen in die britische Justiz und Gesetzgebung.
Zu Hause in London liegen ja doch happige Forderungen auf dem Tisch, austreten. Welches Gewicht haben die?
Es gibt einen reaktionären Flügel der Konservativen, wir haben eben ein Beispiel gehört, der so weit gehen will. Aber Cameron hat einen anderen Plan. Er will schon seit langem die Verankerung der Europäischen Menschenrechtskonvention im britischen Recht, die im Jahre 2000 erfolgte, rückgängig machen und stattdessen eine britische Bill of Rights, einen Grundrechtekatalog einführen. Dann wären britische Gerichte nicht mehr an europäisches Recht gebunden. Und wenn die Appellation nach Straßburg, nach dem Willen Camerons, noch eingeschränkt würde, gäbe es auch da weniger Einmischungen.
Also die ganz krassen Forderungen kommen zwar aus der reaktionären Ecke, haben Sie gesagt, aber es gibt offenbar bis weit in die Mitte und auch ins linke Lager Ressentiment gegen Europarat und Menschenrechte. Wieso das?
Das ist richtig. Ich glaube, das ist, weil die Grundstimmung, namentlich in England, euroskeptischer, wenn nicht gar antieuropäisch geworden ist. Und dabei wird kaum zwischen der EU und dem Europarat unterschieden. Dieser Trend wird von der Boulevardpresse, aber auch von seriösen Zeitungen wie dem Daily Telegraph laufend geschürt. Und wenn Straßburg zum Beispiel vorschreibt, auch Gefangene sollten wählen dürfen, dann erhebt sich von links bis rechts ein Aufschrei der Empörung.
Und wie ist das zu erklären, dass diese antieuropäische Grundstimmung in Großbritannien sich wieder verstärkt hat?
Es ist eben vor allem England und die konservative Partei wird immer englischer, also zum Sprachrohr dieser Befindlichkeit. Und die konservative Regierungspartei schürt eben diese, sagen wir mal, euroskeptischen Neigungen, wie auch David Camerons Veto gegen einen neuen EU-Vertrag zur Stabilisierung des Euro reinen Jubel in diesen Kreisen auslöste. Die Engländer sind mehrheitlich davon überzeugt, dass sie die besten Lösungen für alles hätten und dass die Souveränität von Parlament und Justiz unangreifbar sei. Und es kommt auch hinzu, dass die Kritiker des Straßburger Gerichts Informationen manipulieren, wonach das Vereinigte Königreich ständig unterliege. Tatsächlich sind es im Durchschnitt gerade mal 6 Niederlagen pro Jahr und das sollte eigentlich auszuhalten sein.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Martin Aliot, unserem Großbritannien-Korrespondenten. Eigentlich ist doch selbstverständlich, vor einer Volksabstimmung müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genau wissen, worüber sie denn überhaupt abstimmen. Doch genau das ist nicht der Fall beim Gesetz über die Buchpreisbindung, das am 11. März zur Abstimmung kommt. Im Moment herrscht größte Verwirrung, ob auch Buchbestellungen übers Internet unter die Buchpreisbindung fallen werden oder eben nicht. In Landredaktor Elmar Plotzer.
Für die Mehrheit des Parlaments war klar, die Buchpreisbindung soll auch dann gelten, wenn jemand Bücher im Internet bestellt und sie sich vom Ausland in die Schweiz liefern lässt. Das haben die Debatten im Parlament gezeigt, als um die Formulierung des Gesetzestextes gerungen wurde. Und trotzdem hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann gestern an der offiziellen Pressekonferenz erklärt, dass auch in Zukunft jeder billigere Bücher bei ausländischen Onlinehändlern wie Amazon bestellen könne, und zwar auch dann, wenn die Buchpreisbindung angenommen werde. Guido Sutter, der Chefjurist im Staatssekretariat für Wirtschaft, erklärt dazu, im Gesetz heiße es ja wörtlich, die gewerbsmäßige Einfuhr von Büchern unterliege der Buchpreisbindung.
Aus unserer Sicht ist die private Einfuhr von Büchern, sei es direkt über die Grenze oder sei es eben via Bestellung im Ausland, keine gewerbsmäßige Einfuhr, wenn der Käufer dieses Buch nicht erwirbt, um es weiter zu verkaufen.
Wenn man nur den Gesetzestext anschaue, könne man durchaus zur Ansicht gelangen, dass private Buchbestellungen übers Internet nicht betroffen wären, sagt auch der Berner Staatsrechtsprofessor Andreas Lienhardt. Der Mehrheit des Parlaments, die ja für die Buchpreisbindung ist, ist es also offenbar nicht gelungen, eine klare und unmissverständliche Formulierung zum Onlinehandel ins Gesetz zu packen. Und trotzdem kommt Staatsrechtler Lienhardt zu einer anderen Schlussfolgerung als der Bundesrat und findet, das Gesetz müsste im Falle einer Annahme auch für den privaten Onlinehandel gelten. Denn man müsse berücksichtigen, welches die Idee und Absicht des Gesetzgebers gewesen sei.
Das Parlament hat die Gesetzesvorlage initiiert, das Parlament hat die Vorlage auch beraten und aus den Materialien ergibt sich eigentlich klar, welcher Wille nun maßgeblich ist.
Doch auf diese Diskussion will sich der Bundesrat nicht einlassen. Und auch im offiziellen Abstimmungsbüchlein findet der Stimmbürger keine klare Antwort auf die Frage, ob die Buchpreisbindung auch für den Onlinehandel gilt. Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi reicht die heiße Kartoffel weiter.
Diese Frage kann leider vielleicht für den Stimmbürgerinnen und Bürger einfach nur abschließend durch ein Gerichtsentscheid entschieden werden.
Dass erst nach der Volksabstimmung ein Gericht über die Auslegung eines Gesetzes entscheiden soll, das ist eine unerfreuliche Perspektive. Es stellt sich jetzt die Frage, welche Bedeutung die Abstimmung vom 11. März hat. Für die Buchhändler ist es nämlich zentral, dass die Buchpreisbindung auch für die ausländischen Onlinehändler gelten würde. Denn schließlich wird mittlerweile ein großer Teil der Bücher übers Internet bestellt.
Inlandredaktor Elmar Plotzer. Ein neuer Stall oder der dringend benötigte Ausbau einer Alpsennerei, solche Projekte unterstützt die Schweizer Berghilfe, um im Berggebiet Arbeitsplätze zu erhalten. Seit 6 Jahren werden auch Tourismusprojekte gefördert, offenbar mit Erfolg, denn die Berghilfe will dieses Engagement jetzt ausbauen. Die nationale Sammelkampagne widmet sich ganz dem Thema «sanfter Tourismus». Ein Beispiel für diese Art Bergtourismus gibt es in Urnäsch im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Dort haben sich verschiedene Bauern zusammengeschlossen und gemeinsam Angebote für die Touristen auf die Beine gestellt. Silvio Lich, die war auf so einem Bauernhof.
Bauer Hans Neff hat Besuch, wie so oft. Familie Oehler hat eine Bauernhofführung gebucht. Sie sind hier in der Gegend in den Ferien. Bauer Neff geht an einem kargen Apfelbaum vorbei. In einem großen Gehege hoppeln Kaninchen herum. Etwas weiter stehen ein paar Kühe dicht beieinander. Der Hof ist sein ganzer Stolz. Hans Neff bleibt stehen und zeigt auf eine Gruppe Truthähne und Truthühner.
Also da haben wir jetzt die ganze Familie Truten.
Wenn ihr jetzt die Fächer seht, die er macht mit dem Schwanz, könnt ihr euch vorstellen, woher die können. Die Indianer sehen nämlich gerade ähnlich aus, oder? Die holen die Federn auch bei den Trauten, nicht gerade bei den Adlern. Und eben, wenn man jetzt so den Fächer anschaut, dann sieht es fast aus wie ein Häuptling von einem Indianer. Also sie können von Nordamerika ursprünglich.
Hans Neff hat noch mehr spezielle Tiere zu bieten. Im Stall gackern Appenzeller Spitzhaubenhühner. Die Tiere mit dem prächtigen Federkleid sind eine Prospezie rarer Rasse. Sie wäre in den 1950er Jahren beinahe ausgestorben. Auch das rätische Grauvieh, das Bauer Neff auf seinem Hof hat, war in der Schweiz lange Zeit verschwunden. Der Morgen ist kalt und nass. Trotzdem gefällt es den Kindern auf dem Bauernhof. Vor allem die Tiere machen Eindruck.
Wenn man es anschauen, Häsli, Hundzahn, den Hündli, ja. Und den weiß ich nicht mehr.
Familie Oehler aus Romanshorn ist bereits zum zweiten Mal auf dem Hof von Hans Neff. Vor allem Vater Roland, von Beruf Werkzeugmacher, ist begeistert vom bärtigen Bauern mit der Zipfelmütze. Der Mann lebe hier im Einklang mit der Natur.
Also sich auch profitieren von seinen Ideen, von seinen Idealen. Ich habe auch beim letzten Besuch gelernt, wie man Schnecken vom Land haben kann, ohne zu vergiften. Also er sagt, Schnecken haben gerne alte Blätter, dann tut man ein altes Blatt auf den Boden und nachher kann man die Schnecken dort sammeln.
Die Führung geht im Garten weiter. Hier übernimmt die Partnerin von Hans Neff. Sandra Weber geht vor den Kindern in die Knie. Auf ihrer Handfläche bewegt sich langsam ein kleiner, violett schimmernder Käfer.
Die sind einmal auf dem Pfeffer, wenn du siehst, jetzt lebt er nämlich wieder. Vorher hat er sich nur tot gestellt. Gell? Der sieht schön aus, gell?
Ja, wie ein Spiegel.
Es ist ein kleines Paradies, das sich Hans Neff und Sandra Weber hier geschaffen haben. Sie produzieren etwas Fleisch und Milch, verkaufen die Produkte im Dorf und leben von ihrem Garten. Mit den Hofführungen möchten sie nicht nur ihren kärglichen Verdienst aufbessern, sie wollen auch ihre Freude an der Natur und den Tieren weitergeben und zeigen, wie es wirklich läuft auf ihrem kleinen Biobetrieb. Man biete kein Bauern Disneyland.
Nein, wir machen sicher nicht keine Schau, weil es ist gar nicht in unserem Interesse. Wir wollen eigentlich, dass die Leute auf den Betrieb kommen können, dass sie schauen können, wie wir hier leben, dass es wirklich autark leben, was wir hier machen und nicht irgendetwas gespielt.
Solche Führungen bietet Hans Neff seit vielen Jahren an. Zusammen mit anderen Bauern gründete er die IG Appenzeller Erlebnisbauernhof, unterstützt von der Schweizer Berghilfe. Verschiedene Bauern bieten nun den Touristen regelmäßig etwas. Ponyreiten, Säulirennen oder die Hofführung bei Bauern Neff sind nur drei Beispiele.
Ja, es ist sicher ein Zubrot, das man gut brauchen können. Es nimmt nicht so viel Zeit weg. Wir haben einfach jedes Mal am Montag die 2 Stunden am Morgen. Es ist relativ eine kurze Zeit und es ist auch also weg, dass man den nächsten anderen eben gleich machen kann.
Insgesamt hat die Berghilfe in den letzten 6 Jahren fast 14 Millionen Franken an solche Tourismusprojekte gezahlt. In Zukunft soll noch mehr Geld fließen, denn der sanfte Tourismus sei eine Chance fürs Berggebiet.
Das war Silvio Liechti, bestens bekannt mit Truten und anderem Getier in Urnäsch. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr auf DRS 4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.